SWR 2 Forum.
Reise in den Ruin. Wie findet der Tourismus aus der Krise? Am Mikrofon ist Sina Rosenkranz. Strandspaziergänge an der Adria, Wandern in der Schweiz oder ein paar Tage Wellness im Schwarzwald. Was davon in diesem Jahr noch möglich sein wird, ist völlig offen und die Tourismusbranche gerät damit immer stärker unter Druck. Das Ostergeschäft ist schon ausgefallen, für Pfingsten gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amts und auch im Sommer wird Urlaub wohl nur innerhalb von Deutschland möglich sein. Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Hotels und Restaurants fürchten um ihre Existenz. Wie lange kann die Branche noch durchhalten? Wie ist sie zu retten? Und was heißt es für das Land der Urlaubsweltmeister, wenn keiner mehr ins Ausland verreisen darf? Darüber diskutieren in dieser Sendung Roland Conradi, er ist Professor für Touristik an der Hochschule Worms, Tamara Land, Wirtschaftsjournalistin und Reiseexpertin beim SWR. Und ich begrüße Fritz Engelhardt, Hotelbesitzer und Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Baden-Württemberg. Herr Engelhardt, Sie sind immer noch fast jeden Tag in Ihrem Hotel. Sonst um diese Jahreszeit wäre das Haus vermutlich voll. Was ist das für ein Gefühl, durch die leeren Gänge zu laufen?
Es ist ein beklemmendes, ein erschreckendes Gefühl, muss man wirklich sagen. Unser Haus, hauptsächlich Geschäftsreisetourismus geprägt, ja, wäre jetzt ausgebucht, wäre die letzten Wochen ausgebucht, nicht alleine auch schon der Messen wegen in Stuttgart, die abgesagt wurden. Ja, wir vermissen unsere Gäste und es ist ein Gefühl, das man vorher noch nie gehabt hat, noch nie durch leere Räume zu laufen. Und jetzt gehen wir in die 8. Woche in dieser Situation, ist erschreckend.
Innerhalb weniger Tage haben sich die Urlaubspläne Millionen Deutscher in Luft aufgelöst, Auslandsreisen an Pfingsten gestrichen und für den Sommer gibt es auch noch keine konkrete Perspektive, nicht mal für Urlaub im eigenen Land, Frau Land. Was ist Ihr Eindruck? Schwindet allmählich das Verständnis bei den Deutschen?
Also ich glaube, man kann da einen Zwiespalt sehen sozusagen, dass sich da jetzt eine Polarisierung auftut. Die Verunsicherung ist unheimlich groß. Das merken wir auch an vielen Mails, die wir bekommen, Hörermails, die sich an uns wenden und fragen, was jetzt mit ihrem Sommerurlaub ist. Also auf der einen Seite gibt es diejenigen, die fahren möchten, die immer noch Hoffnung haben und die immer noch daran glauben, dass es einen Urlaub in welcher Form auch immer in diesem Jahr geben wird. Und auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die sich das schon gar nicht mehr vorstellen können und auch gar nicht mehr möchten, unter diesen Corona-Voraussetzungen dann eventuell in einer Plexiglas-Box am Strand zu sitzen. Also insofern, da ist wirklich die Verunsicherung sehr, sehr groß. Und es gab ja jetzt auch gerade eine aktuelle Umfrage, die zeigt, dass knapp die Hälfte der Befragten in Deutschland dafür sind, dass die Grenzen auch über den Sommer hinweg dicht bleiben. Also ich denke, diese 50-50-Teilung, die zeigt, wie groß die Verunsicherung inzwischen ist.
Am vergangenen Donnerstag haben sich Ministerpräsidenten und die Kanzlerin noch nicht auf Lockerungen in Gastronomie und Tourismus einigen können. Am Mittwoch wird dann nochmal beraten und dann könnten Entscheidungen für schrittweise Lockerungen fallen. Haben die Tourismusbetriebe, Herr Conradi, das Schlimmste damit bald hinter sich oder steht die große Pleitewelle erst noch bevor?
Ich glaube noch nicht, dass das Schlimmste überstanden ist, die große Pleitewelle. Ich weiß nicht, ob es eine große Welle wird, aber es wird auf jeden Fall eine Pleitewelle geben. Die Kernfrage ist, wann kehren wir zur Normalität zurück? Sieht derzeit nicht so aus, als wenn das sehr kurzfristig passiert. Wenn das noch 2-3 Monate oder noch länger in einem unnormalen Zustand ist, dann wird es definitiv Pleiten geben. Man muss sich vorstellen, dass die Tourismusbranche ja eine Branche ist, die von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert ist. Die Lufthansa ist da ja die Ausnahme. Aber die anderen Unternehmen, Hotellerie, Reiseveranstalter, Reisebüros und so weiter, Busreiseveranstalter, alles kleine und mittelständische Unternehmen, die einfach nicht so viel Rücklagen haben, dass die ein halbes Jahr oder ein Jahr überstehen können. Da werden wir sicherlich in sehr naher Zukunft einige Pleiten erleben.
Würden Sie so weit gehen und sagen, der Tourismus ist von allen Branchen diejenige, die am schlimmsten von der Corona-Krise betroffen ist?
Ja, ich würde sagen, mit am schlimmsten. Der Handel ist auch sehr betroffen natürlich, aber Tourismus definitiv sehr weit oben auf der Liste. Das hat auch ganz konkrete Gründe. Der eine ist der Grund, den ich gerade nannte, mit der kleinen mittelständischen Struktur, mit wenig Rücklagen, lange anhaltenden Wettbewerbskämpfen, also eine hohe Wettbewerbsintensität in der Branche über Jahre hinweg. Das hat es gar nicht zugelassen, dass wir Rücklagen in ordentlichem Maße bilden konnten. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist der, dass wir eine Dienstleistung hier anbieten. Dienstleistung kann ich nicht auf Lager legen. Das heißt, ein Zimmer, was jetzt leer geblieben ist im Mai, das kann ich nicht im August doppelt verkaufen. Also da ist eine Lücke gerissen worden, die kann ich nicht mehr nachholen. Und insofern haben wir da eine andere Ausgangsbasis als zum Beispiel in einer Produktion von Sachgütern, also ein Auto kann ich mal auf Halde stellen oder ein Kleidungsstück, was ich produziert habe. Insofern sind wir da strukturell härter getroffen.
Vergangene Woche sind Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern auf die Straße gegangen. Sie sagen, wir werden von der Politik bisher im Stich gelassen. Stimmt das denn?
Naja, stimmt das? Das würde ich sagen, muss man ein bisschen differenziert sehen. Also die Politik tut natürlich einiges. Sie schnürt einige Hilfspakete, das ist keine Frage. Jetzt bei der Lufthansa geht es ja auch um den Staatseinstieg und so weiter. Das sind ja alles Themen, wo man schon erkennen kann, dass die Politik etwas tut. Ich glaube, wenn man dann einzelne Segmente sich anguckt, dann kann man eher verstehen, dass die in Groll geraten. Nehmen wir mal zum Beispiel das Gaststättengewerbe. Da fehlt natürlich jegliche Perspektive. Ich will jetzt Herrn Engelhardt da nicht vorgreifen, der wird mir wahrscheinlich zustimmen. Es ist kein Fahrplan da und man vermisst dann manchmal schon, dass dann, wenn klare Hygieneregeln aufgestellt werden, dass man die auch befolgen kann und dann ein Stück Rückkehr in die Normalität auch möglich ist, in diesem Segment beispielsweise. Also insofern, ich kann schon verstehen, dass die Ungeduld wächst und dass man stärker jetzt auch Pläne einfordert, wie eine Rückkehr in die Normalität wieder stattfinden kann und dass man sagt, stellt uns doch Regeln auf, dann halten wir uns daran auch und dann können wir ja unsere Kunden wieder bedienen, wenn nicht vielleicht auch in der Zahl wie vorher und können den Laden am Laufen halten.
Ja, ich glaube, die Kleinen sind zu wenig im Fokus. Ich glaube, das ist das, was sie stört. Es wird viel diskutiert über Staatshilfen für die Lufthansa. TUI ist ja ein 1,8 Milliarden Hilfskredit schon beschlossen worden. Und in der Branche gibt es den Eindruck, dass die Belange der kleinen und der mittelständischen Unternehmen zu wenig gesehen werden. Und wenn dann nur auf die Großen geschaut wird, der Vorwurf, dass eigentlich die Reisebüros die Hauptleidtragenden sind, den, glaube ich, kann man so nicht unterstreichen, weil im Endeffekt hängen alle an der Kette dran. Also die Reisebüros müssen jetzt rückabwickeln, was letzten Herbst gebucht worden ist und sagen zu Recht, die Arbeit haben sie bereits geleistet, die Beratungsleistung im Reisebüro und müssen jetzt die Vergütung in Form der Provision wieder zurückbezahlen. Das ist ungerecht, aber auch dem Veranstalter, auch dem Hotelier, auch der Fluggesellschaft ist das Geschäft entgangen. Und insofern ist es einfach eine Kette, in der jeder der Beteiligten mit drinsteckt. Und die Großen haben mehr Macht und mehr Möglichkeiten, auf ihre Problematik hinzuweisen, als es die Kleinen haben.
Knapp 3 Millionen Beschäftigte arbeiten in Deutschland in der Tourismusbranche. Rund 3 Viertel davon fallen in den Bereich Gastronomie. Und es ist davon auszugehen, dass die Menschen sehr zurückhaltend sein werden mit Restaurantbesuchen, selbst wenn jetzt die Lockerungen kommen. Wie lange halten die Betriebe das durch, Herr Engelhardt?
Also in Baden-Württemberg stehen wirklich 32.000 Betriebe mit dem Rücken an der Wand. Anders kann man das gar nicht sagen. Nunmehr die 7. Woche ist es, dass die Häuser teilweise komplett geschlossen haben. Null Umsatz, aber weiterhin laufende Kosten. Da versucht man sich als Betrieb natürlich so klein wie möglich zu machen. Wir haben unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Anfang März waren 176 Menschen in Deutschland aus unserer Branche in Kurzarbeit gemeldet. Und Stand letzten Donnerstag sind es 1.025.000. Das heißt, fast die komplette Branche, alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in Kurzarbeit. Die sind in einer Branche, wo die Löhne ja nicht ganz so wie Maschinenbau oder Automotive bezahlt werden, bei 60% zu Hause. Auch an die denken wir, auch für die brauchen wir einen Fahrplan. Und wenn Sie mich fragen, wie lange wir das noch durchhalten, ja, diese Corona-Soforthilfen sind angekommen, nicht bei allen, leider nicht bei allen. Bei staatlich geförderten bzw. abgesicherten Krediten, da hat man einfach die Betriebe bis 11 Mitarbeiter bzw. bis 10 Mitarbeiter schlichtweg vergessen. Die haben keine Haftungsfreistellung mit 100% wie die anderen. Und ja, wir schätzen, wenn mal der Mai vorbei ist, dann wird es eng. Man hat sich jetzt über März, April so durchgehangelt. Man hat die Löhne bezahlt für März, für April. Das Kurzarbeitergeld wird uns erst Mitte, Ende Mai ausbezahlt werden und es ist tatsächlich so, 30% sind wirklich hochgradig insolvenzgefährdet.
Jetzt ist die Gastronomie eine Branche, in der viele Betriebe auch ohne Corona ums Überleben kämpfen. Sorgt die Corona-Krise jetzt für eine Art Marktbereinigung, sodass nur die wirtschaftlich wirklich fitten Gastronomiebetriebe überleben?
Es ist halt so, es trifft alle. Es trifft die Guten, es trifft die Schlechten. Die gut gewirtschaftet haben, genauso wie die schlecht gewirtschaftet haben. Die mit einem Top-Angebot, genauso die, die sich nur so versuchen durchzumogeln. Lassen Sie mich das gerade so sagen. Und keiner kann was für diese Situation, wenn Ihnen einfach versagt wird, Ihr Geschäft zu betreiben, Ihren Betrieb. Das tut allen weh.
Herr Conradi, würden Sie sagen, da gibt es noch zu wenig Hilfe von Seiten des Staats?
Ja, ich glaube, die wichtigste Hilfe ist, dass wir relativ schnell einen Pfad für die Rückkehr in die Normalität aufzeigen. Ich glaube, das ist die größte Hilfe. Ich bin gar nicht der Überzeugung, dass wir jetzt sehr viel mehr Hilfe noch in Form von Krediten und so weiter zur Verfügung stellen sollen. Das muss ja auch alles zurückgezahlt werden. Also insofern denke ich, einen klaren Pfad aufzeigen, der nachvollziehbar ist, wie die Rückkehr stattfinden kann, das ist das, was den Betrieben am meisten hilft.
Mindestens genauso hart wie die Gastronomie trifft die Corona-Krise die Luftfahrt. Falls die Entscheidung kommt, dass auch im Sommer nur innerhalb Deutschlands Urlaub möglich sein wird, was würde das für die Fluggesellschaften bedeuten?
Für die Fluggesellschaften sieht es schlecht aus, sehr schlecht. Man hat herausgefunden, dass die internationalen Luftverkehrsgesellschaften für etwa 2 Monate im Durchschnitt Liquidität haben. Und dann nach 2 Monaten sehen wir reihenweise Pleiten. Also wenn die Nachfrage dauerhaft zurückbleibt, da muss man heute von ausgehen übrigens. Und zwar sowohl im Geschäftsreisebereich, da werden sich einige strukturelle Veränderungen ergeben. Geschäftsreisende entdecken jetzt, dass man nicht unbedingt immer den Gesprächspartner sehen muss, zumindest nicht face-to-face, sondern dass man über Videoconferencing genauso gut seine Geschäftstermine wahrnehmen kann. Da bricht einiges weg, das wird nicht wieder zurückkommen. Im Privatreisebereich können wir das noch nicht so richtig abschätzen. Also da haben wir große Unsicherheit. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Lauf der nächsten, ja doch wahrscheinlich 2-3 Jahre, mit reduzierter Nachfrage rechnen müssen.
Die Lufthansa ist eine der wenigen Airlines, die immerhin über dicke Reserven verfügt. Vor Corona waren es 4 Milliarden Euro, aber das Geld zerrinnt im Rekordtempo. In jeder einzelnen Stunde verliert die Lufthansa sage und schreibe 1 Million Euro. Frau Land, wie dramatisch ist die Lage?
Also man kann es im Grunde genommen durchrechnen. Wenn wir davon ausgehen, 1 Million pro Stunde, dann sind das 24 Millionen am Tag. Und wenn man dann die 4 Milliarden da teilt, dann kommt man darauf, dass es ungefähr 5 Monate dauert, bis die Liquidität ausgeht. Insofern ist die Lufthansa besser gerüstet als andere am Markt und wird diese Krise länger auch aus eigener Kraft stemmen können. Aber es ist klar, und das hat der Vorsitzende Carsten Spohr ja deutlich gemacht, dass es alleine eben dann doch nicht gehen wird. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass wir tatsächlich einen Wiedereinstieg des Staates in diesen Konzern sehen werden.
Die Lufthansa hat in den vergangenen Tagen intensiv über Staatshilfen verhandelt, in Höhe von insgesamt rund 10 Milliarden Euro. Und offenbar zeichnet sich jetzt auch eine Einigung ab. Danach soll ein Teil des Geldes als stille Beteiligung fließen, der Bund auch direkt bei der Lufthansa einsteigen und auch im Aufsichtsrat vertreten sein. Dabei hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr sich gegen einen zu großen Staatseinfluss gewehrt. Zu Recht?
Ja, natürlich zu Recht. Also auf der einen Seite muss man natürlich zugestehen, die Lufthansa ist in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen, ist sehr erfolgreich gemanagt worden, hat 3 Rekordjahre in Folge hinter sich gebracht und hat offensichtlich ihre Entscheidungen so getroffen, dass sie das Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Insofern kann man natürlich die Bedenken des Vorstandsvorsitzenden verstehen, der jetzt nicht möchte, dass Entscheidungen, die unternehmerische Entscheidungen sind, auf staatlicher Ebene getroffen oder zumindest beeinflusst werden. Das Problem ist aber, dass es ohne einen entsprechenden Einfluss nicht gehen wird. Jeder Aktionär, der einsteigt mit entsprechender Marktmacht, verlangt die Möglichkeit einzugreifen. Und warum sollte sich der Staat als Aktionär anders verhalten, als es jeder andere Finanzinvestor tun würde? Also ich fürchte, wenn in diesen sauren Apfel gebissen wird und es Geld geben wird vom Staat, dann wird man nicht darum herumkommen, auch entsprechenden Einfluss einzuräumen und zu schauen, dass eben auch Ziele verfolgt werden können, wie zum Beispiel CO2-Reduktion, wie zum Beispiel die Erhaltung von Arbeitsplätzen, dass diese Ziele dann eben auch umgesetzt werden müssen seitens des Konzerns. Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage, ob das richtig ist, dass der Staat eingreift. Grundsätzlich sehen wir seit vielen, vielen Jahren Überkapazitäten am europäischen Markt. Es ist seit Jahren sehr viel diskutiert worden, dass es eigentlich viel zu viele Airlines gibt, dass es einen zu großen Preisdruck dadurch gibt, dass Fliegen zu billig ist, dass Fliegen angebotsgetrieben ist. Die Leute fliegen nicht, weil sie müssen, sondern sie fliegen, weil es so günstig ist. Und diese Krise wäre jetzt natürlich eine Chance, auch eine Marktkonsolidierung herbeizuführen.
Herr Conradi, Sie haben selbst viele Jahre bei der Lufthansa gearbeitet. Wie bewerten Sie einen möglichen Einstieg vom Staat?
Negativ. Der Staat ist nie ein guter Unternehmer oder fast nie, um das mal ein bisschen zu relativieren. Und sicherlich wäre es so, wenn der Staat wieder bei der Lufthansa einsteigt und das Sagen hat, dann nimmt man dem Management Entscheidungsfreiräume und das erstmal nicht gut. da kommen ja dann ganz unterschiedliche Einflüsse. Also wenn man sich nicht nur Deutschland jetzt mal denkt, sondern auch Österreich, Schweiz und Belgien. Dort hat die Lufthansa hier ebenfalls Beteiligung mit der AUA, mit der Swiss und mit der Brussels. Und wenn beispielsweise nicht nur deutsche Politik, sondern auch die Politik dieser angrenzenden Länder reinregiert in die Lufthansa-Politik, wird es enorm schwierig. Zweitens, dann innerhalb von Deutschland, wenn beispielsweise Strecken aufgenommen werden müssen oder nicht gestrichen werden können, sagen wir nur mal Berlin-Strecken vielleicht aus politischen Gründen, dann macht es dem Management natürlich extrem schwer. Also es gibt sehr viele gute Gründe, warum es schwierig ist mit dem Staat. Also insofern kann ich Carsten Spohr sehr gut verstehen, der sagt, bitte so wenig Politikeinfluss wie möglich.
Die Lufthansa gilt als systemrelevant. Sehr viele Arbeitsplätze hängen dran. Trotzdem die Frage, Frau Land hat es schon angesprochen, ist es richtig, Milliarden Euro in ein klimaschädliches Unternehmen zu investieren?
Also die Lufthansa und der Luftverkehr generell ist systemrelevant. Das muss man wirklich sagen. Es werden 30% aller exportierten Güter aus der Bundesrepublik auf dem Luftwege transportiert, wertmäßig. Und daran kann man erkennen, dass das schon gravierend negative Einflüsse hätte, wenn wir den Luftverkehr nicht mehr in der Form hätten, wie wir ihn haben. Also von daher ja. Dann die Frage allerdings Klima. Also da würde ich das so sehen, dass wir tatsächlich einige, ja ich sag mal Entgleisungen auch in der letzten Zeit erlebt haben. Also sind alle für 20 Euro in der Weltgeschichte rumgejettet. Das waren sicherlich Exzesse. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht diese Exzesse gekappt werden, weil einfach Angebot aus dem Markt rausgenommen wird, Flugzeuge stillgelegt werden, Preise sich auch erhöhen werden aufgrund der Verknappung von Angebot. Und das wäre ein ausnahmsweise mal positiver Kollateralschaden.
Der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, rechnet damit, dass auch nach der Krise deutlich weniger Flugzeuge fliegen. Zitat, die Weltwirtschaft wird anders aussehen als heute und wir werden eine kleinere Lufthansa haben. Hat er recht oder ist das zu pessimistisch?
Nein, ich glaube, er hat recht. Und zwar können wir davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft tatsächlich anders aussehen wird. Das haben sich aber auch schon vor Corona, haben sich schon Zeichen doch deutlich zu erkennen gegeben, dass wir ein Stück weit die Globalisierung zurückfahren. Stichwort Deglobalisierung. Dass wir beispielsweise auch die negativen Effekte gesehen haben. Trump ist da auch ein Beispiel dafür mit Zolldiskussionen und so weiter. Dass wir aber auch sehen, dass durch neue Technologien einfach wieder Produktion ins Land zurückgeholt wird. Also ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer Ära, wo die Globalisierung an die Spitze gekommen ist und jetzt wieder zurückgeführt wird. Das hat natürlich Einfluss auf den Luftverkehr, weil Luftverkehr und Globalisierung hängt eng zusammen. Also insofern glaube ich, die Zeichen waren schon früher erkennbar und jetzt werden sie nochmal verstärkt und das wird darauf hinauslaufen, dass die Luftverkehrswelt vielleicht in 6 oder 7 Jahren wieder auf dem gleichen Niveau ist, wie wir uns heute befinden. Vielleicht ein bisschen eher, aber viel eher definitiv nicht.
Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Flugpreise haben? Wird Fliegen wieder zum Privileg von Besserverdienenden?
Das steht zu befürchten. Es wird sehr maßgeblich davon abhängen, unter welchen Bedingungen der Flugverkehr wieder starten kann. Es wird 2 gegenläufige Tendenzen, denke ich, geben. Es wird auf der einen Seite den Versuch der Airlines geben, die Flugzeuge wieder zu füllen, unter Umständen mit entsprechenden Dumpingpreisen und die Menschen wieder zum Reisen zu animieren. Bei den Geschäftsreisen, da stimme ich Ihnen zu, Herr Conradi, wird es möglicherweise unwiederbringliches Potenzial jetzt verloren gehen. Bei den Privatreisen kann man natürlich durch entsprechende günstige Angebote auch noch mehr Touristen in die Flugzeuge wieder zurückholen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt Diskussionen, wie sie gerade geführt werden, ein Sitz muss frei bleiben, eventuell muss jede zweite Reihe frei bleiben, dann werden sich die Kapazitäten im Flugzeug natürlich deutlich reduzieren, vielleicht halbieren, vielleicht noch weniger. Und dann ist natürlich klar, auf weniger Passagiere muss der Flieger Gewinn einbringen und entsprechend werden die Flugpreise steigen müssen. Also es wird sehr stark, denke ich, auch davon abhängen, wie lange sich diese Krise jetzt noch hinzieht und unter welchen Bedingungen die Flieger wieder starten können. Es ist aber damit zu rechnen, dass mittelfristig die Preise schon wieder steigen, weil wir in einer Situation waren, wo Fliegen objektiv zu billig war. Und wenn diese Corona-Krise jetzt tatsächlich zu einer Konsolidierung des Marktes führt, die übrigens dadurch, dass verschiedene Staaten jetzt eingreifen und dann die Fluggesellschaften doch wieder subventionieren, unterminiert wird, also durch diese staatlichen Einflüsse, wird natürlich dann wieder eine Branche gepäppelt, die eigentlich bereinigt werden müsste. Das ist aber beiseite. Insofern wird vieles davon abhängen, wie das jetzt und wann das jetzt wieder weitergeht, wie sich der Ticketpreis entwickelt.
Meine Prognose geht auch tatsächlich genau in die Richtung. Ich glaube, dass sich eine Angebotsverknappung auch noch dadurch ergeben wird, dass es einige Airlines geben wird, die aus dem Markt ausscheiden. Das, was wir derzeit erleben, werden nicht alle überleben. Also das ist wirklich so, dass die Luftverkehrsbranche, die hat auch viele mitgeschleppt, ja, die so Grenzanbieter, sagt man dazu, also die so gerade so eben überlebt haben.
Alitalia, wir seit 3 Jahren subventioniert. Und das sehen wir, damit ist absolut natürlich der deutsche Staat auch unter Zugzwang, eine Lufthansa zu unterstützen, weil andere Staaten ihre Airlines weiter unterstützen, obwohl sie eigentlich am Markt unter normalen Marktbedingungen nicht bestehen könnten.
Herr Engelhardt, allein bei der Lufthansa geht es um 10 Milliarden Euro an Staatshilfen. Wie können Sie das Ihren Betrieben in Ihrer Branche, in der Gastronomie, vermitteln?
Jetzt bin ich dankbar, dass ich auch mal wieder zu Wort kommen darf. Denn Tourismus findet nicht nur in der Luft statt. Es stehen wirklich 70.000 Betriebe in Deutschland vor dem Aus, die dringend Hilfen brauchen, zwar liquide Hilfen, nicht mehr rückzahlbare Finanzhilfen. Und wenn man das hört, wie man da kurz einem großen Unternehmen, da verhandelt man auch nur mit einem Vorstandsvorsitzenden oder vielleicht auch noch mit dem Aufsichtsrat, das ist eine ganz einfache Geschichte, wie mit einer kleinteiligen Branche, die am Ende einer riesen Wertschöpfungskette ist, die Landwirtschaft, Bäcker, Metzgereien, Brauereien, Getränkeproduzenten, Großhandel, branchenspezifische Maschinenzulieferer und so weiter mit berücksichtigt. Da kommt man sich wirklich irgendwo verlassen oder regelrecht vergessen vor. Wir brauchen genauso mindestens in der gleichen Höhe einen Rettungsschirm für 10 Milliarden, um wirklich allen Segmenten in der Branche, die kurz vor dem Ausstehen, helfen zu können. Und wir brauchen da Hilfen in Form von nicht rückzahlbaren Finanzhilfen, Kredite und so weiter. Das haben wir genug. Wir müssen das auch wieder zurückbezahlen können. Jetzt haben sich Riesenverbindlichkeitsberge aufgebaut. Da werden Steuern gestundet, da wird Pacht gestundet. Da verhandelt man mit den Energieversorgern, Umstundung und so weiter. Diese Welle holt ja die Betriebe, ob das jetzt eine kleine Kneipe ist an der Ecke, eine Bar ist, ein Hotel oder ein touristisches großes Unternehmen, ein Europapark oder sonst was. Diese Kostenwelle holt ja einen ein. Und ja, wenn da jetzt nicht dringend schnell was kommt, und zwar genauso schnell wie für die Lufthansa, auch für unsere Branche, dann sehe ich schwarz für die Branche, regelrecht.
Sie haben natürlich recht, die Betriebe waren geschlossen und sie hatten quasi keine Chance, ihre laufenden Kosten zu decken.
Die sind
aber
immer
anders.
Noch geschlossen, Entschuldigung, die sind immer noch geschlossen.
Natürlich, die sind immer noch geschlossen. Die Lage ist trotzdem nicht ganz so dramatisch, mit aller Vorsicht will ich das jetzt sagen, weil man in der Gastronomie zumindest die Möglichkeit hat, irgendwie sein Geschäft ein Stück weit fortzuführen durch Takeaway, durch Lieferservice, durch Angebote entsprechend ein minimales Angebot aufrechtzuerhalten, was natürlich die touristischen Betriebe, da denke ich jetzt weniger an die Fluggesellschaften, die ja nach wie vor auch ein Minimalangebot fahren, aber die Reisebüros, die Reiseveranstalter, die praktisch einfach 0,000 Reisen verkaufen, die haben auch keine Möglichkeit, das nachzuholen und als Lieferdienst anzubieten. Also insofern ist die Lage da noch mal dramatischer, wobei ich nicht weiß, ob es besonders viel bringt, jetzt die Rangliste der dramatisch betroffenen Branchen aufzumachen. Unbestrittenermaßen gehört die Gastronomie und gehört auch der Handel zu den von Corona am allerstärksten betroffenen Branchen.
Da muss ich gleich ein bisschen reingrätschen. Entschuldigung, das hält mich jetzt hier nicht auf dem Stuhl. Eben diese Außerhausverkäufe in einer Branche, wo Sie mit einem Ergebnis zwischen 2 und 5, ja vielleicht 7% rechnen müssen oder dürfen, so muss man sagen. Da sind diese Außerhausverkäufe Arbeitsbeschäftigung, das sind Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen. Da versucht man Azubis, für die man kein Kurzarbeitergeld bekommt, zu beschäftigen, denen auch was beizubringen in den letzten 8 Wochen. Da versucht man einigermaßen in Erinnerung zu bleiben bei den Gästen. Da ist nichts dran verdient. Im Gegenteil, da muss man sich wirklich in manchen Bereichen Gedanken machen, mache ich das überhaupt? Oder wenn ich aufmache und sowas anbiete, wird dann dieses riesen schwarze Loch, in dem ich irgendwann demnächst versinken muss, wenn es nicht wieder aufgeht, dann komplett untergehen.
Aber ich glaube, das ist das Stichwort, wann es wieder aufgeht. Ich glaube, das kann eigentlich nur die wirkliche Lösung dieses Problems sein. Es rufen jetzt zu Recht viele Branchen nach Unterstützung und es ist auch klar, dass diese Situation nicht mehr länger durchhaltbar sein wird. Aber die Lösung kann eigentlich nicht sein, die Druckmaschinen anzuschmeißen und jetzt tatsächlich überall Geld zu verteilen als Barmittel, die nicht rückzahlbar sind, sondern der Weg muss derjenige sein, dass Lösungen, Konzepte entwickelt und gefunden werden, wann und zwar möglichst schnell unter welchen Bedingungen ein Betrieb wieder möglich sein wird. Nur das wird auf Dauer verhindern, dass wir Massenarbeitslosigkeit erleben und dass wirklich eine Insolvenzpleite uns erwartet.
Da bin ich bei Ihnen, da stimme ich Ihnen zu, aber da kann man die Politik nicht aus der Verpflichtung nehmen, weiterhin zu unterstützen. Selbst wenn wir anfangen zu öffnen oder wenn wir öffnen dürfen, dann wird das Step by Step gehen. Wenn wir alleine nur diese Abstandsregelungen sehen, jetzt nehmen Sie mal ein Restaurant mit 30 Plätzen, jetzt muss der 1,50 zwischen den Tischen einrichten, dann hat er vielleicht noch 10 Plätze. Er wird maximal 30% seines Umsatzes, den er sonst generieren konnte, aus einem Betrieb erreichen. Auch dieser Betrieb ist nach wie vor dann insolvenzgefährdet. Klar, Step by Step, den Leuten etwas Freiheit zurückgeben, den Leuten Genuss wieder zurückgeben. Ich habe es vorher eingangs gesagt, die Städte werden wieder regelrecht geöffnet. Alle Läden seit heute sind wieder geöffnet. Der Sommer kehrt ein, da gehört auch Gastronomie im Außenbereich dazu. Da gehört auch die Tasse Kaffee dazu, die man kurz nach zwei Shoppingbesuchen zu sich nimmt dazu. Aber bis das alles wieder läuft und bis das einigermaßen auf diesem Stand ist wie vor der Krise, da werden wir einiges noch erleben und da werden wir nicht die Regierungen aus der Pflicht nehmen können, hier weiterhin zu unterstützen. Sonst ist die Branche wirklich am Boden.
Ich möchte da nochmal einen Aspekt auch noch einfügen, der bislang noch gar nicht richtig diskutiert worden ist. Wir haben beim Tourismus ja ein internationales Geschäft. Also wir müssen uns auch vor Augen führen, dass ganz viel Tourismus an dem Grenzübertritt hängt. Sowohl, weil Touristen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, dann stellt sich die Frage, können die eigentlich hier reinkommen? Und weil Touristen aus Deutschland heraus nach Spanien, nach Österreich und so weiter reisen und dort auch für Arbeitsplätze natürlich sorgen und natürlich auch zum Beispiel das Geschäft der Reiseveranstalter damit finanzieren. Wenn wir alle in Deutschland bleiben, brauchen wir eigentlich keinen Reiseveranstalter. Und diese große Branche von mehr als 1.500 Unternehmen hängt davon ab, dass international auch wieder Reisen möglich sein wird. Und das ist auch eine Aufgabe an die Politik, dass man hier differenzierte Urteile fällt. Wer darf nach Deutschland rein und wohin können wir wieder reisen? Da hängt auch die Luftverkehrsbranche übrigens noch dran.
Sie hören das SWR2 Forum, Reise in den Ruinen. Wie findet der Tourismus aus der Krise? Mit der Wirtschaftsjournalistin Tamara Land, dem Tourismusexperten Roland Conradi und mit Fritz Engelhardt vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg. Ganz Deutschland stellt sich momentan die Frage, was wird aus meinem Sommerurlaub? Soll ich meine Auslandsreise jetzt stornieren und mir lieber eine Ferienwohnung in Deutschland suchen oder besser noch abwarten? Was würden Sie denn raten, Frau Land?
Abwarten. Im Moment kann man eigentlich nur dazu raten, abzuwarten, weil die Lage so unklar ist, wie sie es noch nie war. Es ist ein einmaliger Vorgang, dass die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, diese Reisewarnung für den weltweiten Tourismus, für die Einreise in alle Länder verhängt hat. Und insofern im Moment ist einfach die Lage so unklar, dass jeder Schritt im Grunde genommen ein Schritt ins Ungewisse ist. Insofern würde ich da im Moment dazu raten, abzuwarten. Es ist sehr, sehr schwierig. Natürlich kann man sich jetzt schon überlegen und es gibt auch einige Regionen in Deutschland, die sich ja mittlerweile schon darauf vorbereiten und die jetzt in der Krise auch eine Chance wittern, um den inländischen Tourismus zu stärken und vielleicht Regionen, die noch nicht so im Fokus gestanden haben, jetzt voranzubringen. Und insofern unter dieser Prämisse kann man natürlich jetzt auch schon über einen Sommerurlaub vielleicht in Deutschland nachdenken. Buchen würde ich ihn nur, wenn ich vorher wirklich abgeklärt habe, wie die Stornierungsbedingungen dann sind, weil wir bis jetzt nicht wissen, wann und wie die Beschränkungen aufgehoben werden. Aber was den Auslandstourismus für diesen Sommer angeht, ich will nicht pessimistisch sein und ihn komplett abschreiben, aber ich glaube, wenn er überhaupt stattfinden kann, dann unter sehr verschärft anderen Bedingungen.
Hand hoch am Nordseestrand, das wird es im Sommer nicht geben, hat Außenminister Maas schon klargestellt. Aber wie könnte der Urlaub in Deutschland ganz praktisch aussehen, Herr Engelhardt? Plexi, Glasboxen für Badegäste, Maskenpflicht in Restaurants, will man das? Kann da überhaupt Urlaubsstimmung aufkommen?
Ja, wenn ich schon allein dran denke, dann wird es mir richtig schaurig, muss man wirklich sagen. Sie stellen sich vor, Sie gehen jetzt zu zweit zum Essen und müssen in einer Plastikbox hier Platz nehmen. Nein, das will man natürlich nicht. Aber wenn man tatsächlich sich darauf vorbereitet, wenn man diese Abstandsregeln einhält, 1,50 Meter, wenn man geregelte Öffnungszeiten hat, wenn wir uns daran gewöhnen, dass auch in deutschen Restaurants so dieses Way to be placed stattfindet, dass man seinen Platz angewiesen bekommt, dass man eben diese Regeln einhalten kann, dass man beispielsweise mit entsprechenden verschärften Hygienestandards. Wir haben schon die höchsten Hygienestandards, HACCP-Hygienestandards, die weltweit gelten. Aber wenn man die noch mehr anpasst und macht, dann hoffe ich, dass man ohne Plexiglas hier arbeiten kann und dem Gast noch ein Genusserlebnis bieten kann. Leidtragende werden dort mit Sicherheit die getränkeorientierten Betriebe langfristig bleiben. Das wird die letzte Bastion sein, die wir zu nehmen hat, bis das freigegeben werden kann. Und eben, die brauchen dann auch noch Unterstützung. Aber ich glaube, wenn man das richtig anpackt, dann hat man in Deutschland für den Deutschlandtourismus richtige Chancen, wieder Deutschland attraktiv in den Köpfen der Gäste zu machen. Wir sind dann das absolut sicherste Urlaubsland in jeder Beziehung. Also jetzt nicht nur, was Corona anbelangt und so weiter. Das hat sich die letzten Monate ja schon abgezeigt oder die letzten 2 Jahre. Der Urlaub in Europa und insbesondere in Deutschland, am Schwarzwald, am Bodensee und so weiter, war der sicherste. Und wenn wir das richtig vermarkten und die Betriebe stehen Gewehr bei Fuß, die werden auch entsprechende Angebote machen, dann bin ich überzeugt, haben wir eine Riesenchance, hier inländisch zu trumpfen.
Das beliebteste Reiseziel der Deutschen war auch schon vor Corona erstaunlicherweise nicht Spanien oder Italien, sondern Deutschland. Wird die Umstellung also vielleicht gar nicht so hart?
Doch. Doch, natürlich. Also Deutschland führt seit vielen Jahren die Rangliste der beliebtesten Reiseziele an. Aber was bedeutet das in Zahlen? Ungefähr zwischen 25% und 30% der Reisen finden innerhalb Deutschlands statt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, 3/4 der Reisen finden ins Ausland statt. Und wenn der Deutschlandtourismus jetzt diese 3/4 auffangen müsste, dann wäre das quasi nicht zu leisten. Auch wenn man weniger touristisch erschlossene Bereiche mit einbezieht, auch wenn man versucht, jetzt die Kunden oder die Reisenden in die Gebiete abseits der großen Hochburgen wie der Ostsee oder von Bayern zu lenken, dann wird das trotzdem nicht reichen, auch die Kapazität. Man muss dagegen rechnen, dass mittlerweile auch viele ihre Urlaubspläne ganz aufgegeben haben. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die besagt, dass 40% der Deutschen in diesem Jahr überhaupt gar nicht mehr verreisen möchten. Bis jetzt sind 80% der Deutschen verreist. Also wenn man das gegenrechnet, dann könnte man quasi sagen, die Zahl derjenigen, die zu Hause bleiben, anteilig hat sich verdoppelt. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass dann nur 60% der Deutschen verreisen möchten, dann dürfte es doch meiner Ansicht nach sehr eng werden, die alle unterzubringen.
Und wenn es eng wird, wird es natürlich auch teurer. Das kann man schon beobachten. In einigen Regionen, in beliebten Regionen, ist schon nachweisbar, dass die Preise erheblich gestiegen sind. Im Verhältnis zum Vorjahresvergleich beispielsweise. Dadurch hätten wir natürlich einen Effekt, der einigen Familien beispielsweise auch gar nicht schmeckt, dass auf einmal ein Urlaub wieder schwerer erschwinglich wird.
Ja, zumal die Preise an der Ostsee beispielsweise in den beliebten Urlaubsregionen ja vorher schon sehr, sehr hoch waren und man vorher schon ein Ferienhaus ein Jahr im Voraus buchen musste, um überhaupt eins zu bekommen. Also diese Engpässe, die werden sich dann natürlich verschärfen.
Diskutiert werden in Europa auch bilaterale Regelungen zwischen Ländern mit niedrigen Infektionszahlen, also dass zum Beispiel Deutsche nach Österreich reisen dürfen. Tschechien denkt darüber nach, dass die eigenen Leute in einem Art Sperrkorridor an die Küste Kroatien geschleust werden. Ist es die Rückkehr zum planwirtschaftlichen Tourismus?
Also ich würde da sagen, eher nein. Das ist eher eine Rückkehr zu einem differenzierten oder vielleicht sogar in dieser Situation eine erstmalige Hinwendung zu einer differenzierten Betrachtung. Das erleben wir jetzt ja innerhalb von Deutschland auch, dass man sagt, ein Bundesland ist nicht wie das nächste. In Sachsen-Anhalt geht es jetzt mit Öffnung eher los. Ist ja heftig diskutiert worden, weil die Bedingungen andere sind. Und wenn wir die Bedingungen anders haben zwischen Deutschland und Österreich als zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Italien, da macht es Sinn, das differenziert zu handhaben. Wenn dann die Gefährdung eine andere ist oder vielleicht sogar nahe Null ist, wenn Deutschland nach Österreich reist oder umgedreht, warum dann nicht öffnen? Es ist immerhin eine Grundfreiheit, die sollten wir auch tatsächlich ohne eine sehr gute Begründung nicht über alle Maßen einschränken.
Was passiert mit der Tourismusbranche, wenn die Reisewarnungen und Beschränkungen irgendwann wieder aufgehoben werden? Wird die Krise bald vergessen sein oder sind Kreuzfahrtschiffe und Massentourismus auf lange Zeit passé?
Das wird sehr maßgeblich davon abhängen, wieder, wie lange diese Krise dauert. Ich glaube, dass die Konsumenten sehr schnell vergessen. Ich glaube, wenn wir relativ schnell wieder in einen Normalmodus, was auch immer das bedeutet, zurückkehren können, dann wird die Nachfrage sich auch schnell wieder normalisieren. Wobei man das mit der Einschränkung sagen muss, dass natürlich das auch davon abhängt, ob die Menschen sich weiterhin den Urlaub leisten können. Aber auch das hängt natürlich mit der Dauer der Krise zusammen. Wie lange sind die Leute jetzt in Kurzarbeit? Wie lange haben sie finanzielle Einbußen, die es ihnen nicht ermöglichen, in den Urlaub zu fahren? Aber wenn diese Krise absehbar endet, dann denke ich, wird sich am Tourismus grundsätzlich nicht viel ändern, wenn diese Krise länger anhält und wir viele Insolvenzen sehen, wir auf Seiten der Airlines viele Insolvenzen sehen, viele Hoteliers pleite gehen, dann wird natürlich das Angebot knapper, dann werden die Preise stark anziehen und dann wird eine Rückkehr zum Tourismus, wie er vor Corona stattgefunden hat, glaube ich, nicht möglich sein.
Herr Conradi, wie sieht Reisen in Zukunft aus?
Ich würde Frau Land da zustimmen. Grundsätzlich gilt, der Tourist ist ein vergessliches Wesen. Eine Krise vergisst ja schnell, das haben wir bei den terroristischen Anschlägen gesehen, das haben wir bei Fukushima gesehen und bei Tsunami-Entwicklung und so weiter. Also das kann man sagen, nach einer Saison ist das fast wieder vergessen. Im nächsten Jahr weiß man gar nicht mehr so richtig, was da war. Man kehrt zum alten Verhalten zurück. Diese Krise geht allerdings tiefer. Also ich glaube, das sitzt uns allen sehr in den Knochen, was momentan passiert ist. Das werden wir schlechter vergessen. Ich glaube auch, wir werden Verhaltensänderungen erleben. Stichwort Geschäftsreise, das hatten wir gerade. Im Privatreisebereich mag es auch so sein, dass sich die Menschen auf einmal wieder im eigenen Garten wohler fühlen oder sich neue Hobbys zulegen, alte, liebgewordene Gewohnheiten des Reiseverhaltens vielleicht mal auf den Prüfstand stellen. Und dann kommt natürlich hinzu noch, wie ist die allgemeine wirtschaftliche Lage? Wenn die allgemeine wirtschaftliche Lage problematisch ist, ehrlich gesagt, muss man davon ausgehen, wir müssen einen riesen Schuldenberg abtragen. Wir werden Insolvenzen selbstverständlich sehen. Die Arbeitslosenzahlen werden natürlich steigen, sicherlich über die 2,6 Millionen, die wir derzeitig haben, hinaus. Dann sind die wirtschaftlichen Bedingungen so schwierig, dass sich Menschen nicht mehr das gleiche Reiseverhalten werden erlauben können in Zukunft wie heute. Und wenn wir dann auf der Angebotsseite noch Verknappung sehen, dann führt das dazu, dass Preise steigen. Und ich denke, wir werden ja eine veränderte Tourismuslandschaft sehen.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Engelhardt?
Ich sehe Chancen da drin. Ich sehe zwar wie meine zwei Vorredner, absolut, Frau Land und Herr Conradi. Man muss eines noch in Betracht ziehen. Es gibt sehr viele Menschen, die jetzt ohne Beschäftigung sind, die Einkommenseinbußen haben werden. Das heißt, es ist nicht mehr so viel freies Geld zur Verfügung. Aber das ist dann vielleicht auch die Chance, den Kurzurlaub in Deutschland wiederum noch mehr zu beleben. Dann macht man halt nicht so lange Urlaub im Ausland. Man geht ein paar Tage im Land weg. Man lernt wieder Landschaften kennen, die man gar nicht so gekannt hat. Man kennt sich ja in Spanien und in Griechenland besser aus wie zu Hause vor der Haustür. Vielleicht bringt es auch ein bisschen was, dass man auch mehr regionaler unterwegs ist und das regionale Bewusstsein auch wieder hat. Und ja, die Angebote insgemein in der Hotellerie und Gastronomie werden sich auch verändern müssen. Denn man hat jetzt gemerkt, wie verwundbar die Branche ist und dass man bei dem nächsten kleinen Sturm, der kommt, dann vielleicht endgültig weg ist. Und da muss man vorbeugen. Da wird man nicht mehr ganz so dieses, wie soll ich sagen, Preisbewusstsein haben können. Da werden sich Veränderungen ergeben müssen, einfach von der Struktur.
Das heißt, dass die Preise steigen werden, meinen Sie?
Zwangsläufig. Denn jetzt haben auch unsere Mitarbeiter gemerkt, wenn sie in Kurzarbeit kommen und mit 60% oder 67%, wenn die Familie da ist, zu Hause leben müssen, dass das nicht geht. Und da macht sich schon mancher Gedanken. Und das zu Recht, das muss man auch sehen. Das ist die nächste Seite der Medaille. Auch die haben wir zu berücksichtigen. Da gibt es auch einigen Nachholbedarf.
In den Kanälen von Venedig ist das Wasser plötzlich klar. In Indien können die Menschen den blauen Himmel und die Berge sehen. Könnte in der Zeit nach der Corona-Krise auch eine Chance liegen für einen anderen, nachhaltigeren Tourismus?
Hoffentlich. Wir haben ja alle Angebote, alle Möglichkeiten. Im Land, muss man sagen. Im Norden, im Süden. Also wir haben zwar nicht das Erlebnis eines tollen Sundowners wie in Griechenland oder in Spanien jetzt am Bodensee, aber da lässt sich auch in einem mediterranen Flair, kann man sagen, Urlaub machen. An der Nordsee, an der Ostsee, in den Bergen. Man wird wieder mehr aktiv Sporturlaub machen, ist sowieso angesagt. Das waren ja die Zuwächse, die wir die letzten Jahre hatten. Die Leute sind mehr aktiv im Urlaub und suchen auch solche Herausforderungen. Und da gilt es jetzt, entsprechende Programme zu schnüren und zu schützen und dann auch, ja, entsprechend zu vermarkten. National, aber auch international. Denn das Incoming ist ja nicht nur Geschäftsreisetourismus bei uns oder Shoppingtourismus, sondern wir haben wirklich attraktive Angebote innerhalb Deutschlands. Und die gilt es jetzt innen sowie außen entsprechend zu bewerben und da auch nachhaltig dafür zu sorgen, dass die Gäste kommen.
Das war jetzt Werbung für Ihren eigenen Verband, Herr Engelhardt. Zu Recht.
Ja, das sehe ich auch so. Tourismus wird nachhaltiger in erster Linie dann, wenn er seltener stattfindet und wenn er an näher gelegenen Orten stattfindet. Das sind die beiden Haupthebel. Und all das, was wir bisher diskutiert haben, zählt auf diese beiden Haupthebel ein. Also wir haben die ganze Zeit geredet, dass wahrscheinlich die Nachfrage zurückgehen wird, das Angebot wird sich reduzieren. Das heißt, die Touristenzahlen werden sinken. Und auf der anderen Seite, wenn wir in näher gelegene Orte reisen, dann nutzen wir eher ein Auto. Und ein Auto ist nun mal nachhaltiger als ein Flugzeug auf einer Langstrecke. Also insofern kriegen wir da zwei ganz wichtige positive Nachhaltigkeitseffekte rein.
Erzwungenermaßen.
Erzwungenermaßen, ja.
Das beruht ja nicht auf einem Sinneswandel. Das muss man dann natürlich dazu sagen, weil der nachhaltige Tourismus wird seit Jahren diskutiert, ist seit Jahren in aller Munde, aber bislang war es nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, jedes Jahr wieder. Und jetzt zwingt die Corona-Krise uns dazu, uns als Verbraucher und uns als Touristen und eventuell eben auch die Branche nachhaltigere Angebote zu machen und dann eben auch wahrzunehmen.
Das ist auch angesagt, das ist aber auch richtig. Schauen Sie doch mal, wir haben die letzten 10 Jahre auch touristisch irgendwo auf der Überholspur gelebt. Wir hatten unheimliche Zuwächse. Jedes Jahr hat ein Tourismusrekord den anderen gejagt im Land. Wir haben 55 Millionen Übernachtungen hier im Land jetzt gemacht, in Baden-Württemberg. Und wenn man nur schaut, was die letzten 10 Jahre, und da bin ich ganz beim Herrn Conradi, wie er anfangs gesagt hat, da wurde einiges übertrieben. Da waren die nächsten Flugreisen für 20 €, was weiß ich, nach Spanien zu buchen und so weiter, einzelne Flüge. Man ging zum Junggesellenabschied nach Asien und so Geschichten. Das muss nicht sein. Da kann man auch wieder ein bisschen zurückkommen, sich wirklich Deutschland und seiner Natur und seinen Angeboten erinnern und ja, das ist jetzt unsere Aufgabe der Touristiker insgemein.
Frau Land, wird die Wertschätzung fürs Reisen nach der Corona-Krise größer sein als zuvor? Langes Nachdenken.
Wird die Wertschätzung größer sein? Ich glaube, fast jede Antwort von mir fängt so an. Es hängt von der Dauer dieser Krise ab. Wenn nächsten Sommer wieder ganz normaler Sommerurlaub möglich ist, so wie es vorher war, dann wird weitergemacht wie bisher. Ich bin da bei Herrn Conradi. Der Tourist ist ein Wesen mit kurzem Gedächtnis und dann wird die Wertschätzung für den Tourismus nicht steigen. Wenn wir jetzt dauerhaft strukturelle Veränderungen sehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Menschen mehr wertschätzen, auch welche Angebote es in der Nähe gibt, welche Angebote es innerhalb Deutschlands gibt und dann auch mehr Wertschätzung für diesen Urlaub aufbringen können, das durchaus.
Herr Conradi, kann die Tourismusbranche diese Krise überleben oder wird sie in 2 Jahren tatsächlich eine komplett andere sein?
Sie wird in Teilen eine andere sein. Sie wird insgesamt überleben, deswegen, weil Reisen ein Grundbedürfnis. Man kann ja auf Reisen verzichten, anders als auf Essen und Trinken. Also insofern, Grundbedürfnis ist nicht richtig, aber es ist ein Standardprodukt, was wir alle sehr gerne konsumieren. Wenn man alle Umfragen anschaut, laufen ja das Gleiche raus. Die Menschen wollen gerne auch mehr reisen. Insofern, die Nachfragesituation generell, was die Menschen angeht, ist da. Und insofern habe ich nicht allzu große Sorgen. Sie wird aber am Ende ein anderes Gesicht haben, die Tourismusbranche. Und ich bin auch der Meinung, auch das Produkt Reise wird mehr gewertschätzt werden, wenn ich da nochmal anknüpfen darf. Deswegen, weil wir uns jetzt erstmals bewusst machen, dass Reisen eben nicht selbstverständlich ist und dass wir es wieder sehr schätzen werden, wenn wir wieder reisen können. Insofern glaube ich, das Produkt Reise wird in Zukunft etwas anders betrachtet werden.
Herr Engelhardt, ich nehme an, Sie haben vor allem erstmal die nächsten Tage und Wochen im Blick. Was ist Ihre Hoffnung für die nächsten Tage?
Ich hoffe auf eine ganz klare Perspektive für unsere Branche nach dem 6.5., wenn sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin getroffen haben und sich verabredet haben. Eine klare Strategie, wie es für unsere Branche weitergeht. Und insbesondere hoffe ich für Hilfen für viele, viele kleine unserer Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag draußen kämpfen und nur warten, wenn sie wieder aufmachen dürfen, für ihre Gäste da zu sein, den Gästen wieder das Genusserlebnis, was sie tagtäglich in unseren Häusern suchen, wieder bieten zu dürfen.
Das war das SWR2-Forum. Reise in den Ruin. Wie findet der Tourismus aus der Krise? Es diskutierten Roland Conradi, Professor für Touristik an der Hochschule Worms, Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Baden-Württemberg und Tamara Land, Wirtschaftsjournalistin und Reiseexpertin beim SWR. Vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Sina Rosenkranz.